Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plutos Finanz Podcasts. Mein Name ist Dr. Maria Richnow und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. In den nächsten beiden Folgen widmen wir uns einem zentralen Pfeiler der Kapitalmärkte, der Geldpolitik. Gemeinsam mit meinem Gast Dr. Gerald Müller, Bond-Experte und promovierter Volkswirt, klären wir, welche Regeln die Geldpolitik steuern, wie Notenbanken agieren und was das alles für die Anleger auch bedeutet. Lieber Herr Dr. Müller, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
Ja, ich freue mich auch dabei zu sein.
Sehr schön, lassen Sie uns gleich mal starten. Die EZB ist ja hier bei uns in Frankfurt ansässig und daher lohnt sich ja erst recht mal einen Blick darauf zu werfen. Herr Dr. Müller, zum Einstieg in dieses Thema wollen wir uns mal die Rolle der EZB im Eurosystem näher anschauen. Welche Gremien treffen hier denn eigentlich die geldpolitischen Entscheidungen und welche geldpolitischen Instrumente stehen der EZB eigentlich zur Verfügung?
Ja, fangen wir ruhig mit dem Gremium an. Also da gibt es halt den geldpolitischen Rat der EZB, ne? Das ist das entscheidende Gremium, das hier darüber befindet, ob der Zins gesenkt oder angehoben werden wird und auf den die ganze Welt dann auch schaut. Und ja, wie setzt sich der zusammen? Es gibt einmal natürlich den Präsidenten beziehungsweise die Präsidentin, Vizepräsidenten und noch vier weitere Direktoren aus dem Haus der EZB. Die sind gesetzt und dann haben wir, wir haben ja jetzt 20 Mitgliedstaaten im Euroraum, haben dann von jedem Mitgliedstaat auch einen Zentralbankchef, sage ich mal. Die sind natürlich auch dabei bei den Sitzungen. Ja, und die Instrumente, da gibt es natürlich jetzt eine ganze Menge aufzuzählen. Das, was Sie sicherlich alle kennen, ist der Leitzins, nicht? Aber da fängt schon an, da haben wir drei verschiedene Leitzinsen. Da haben wir einmal den Spitzenrefinanzierungssatz. Ja, was ist der? Da geht es halt darum, wenn eine Geschäftsbank am Ende des Tages feststellt, Ihnen fehlt noch etwas Geld, dumm gelaufen, dann können Sie natürlich zur nächsten Bank gehen und fragen, ob die nicht vielleicht Geld übrig haben. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann sie zur Not zur EZB gehen und von der EZB Geld bekommen. Dann müssen sie auch einen relativ hohen Zinssatz zahlen. Das sind im Augenblick 2,65%. Das, was eigentlich immer der Leitzins war, ist der Hauptrefinanzierungssatz. Nicht? Da hatte vor der Finanzkrise hat die EZB da praktisch Geld versteigert auf wöchentlicher Basis, nicht? Da konnten sich die Geschäftsbanken wöchentlich refinanzieren über die EZB, nicht? Dann gab es einen Bietungsprozess, gab den festgesetzten Leitzinssatz und dann hat die EZB damit die Geldmenge gesteuert, letztlich, ne? Das ist aber heute nicht mehr so relevant. Weiß nicht, viele wissen das vielleicht gar nicht, dass sich da was diese Aufgaben verschoben haben. Diese Repo-Geschäfte, diese Refinanzierungsgeschäfte, die sind sehr ausgedünnt. Ich glaube, es gibt sie fast gar nicht mehr im Augenblick. Woran liegt das? Naja, während der Finanzkrise hat die EZB ja im großen Stil Anleihen gekauft und hat damit die Geschäftsbanken mit Liquidität überschüttet, kann man quasi sagen. Also die wollten das gar nicht los, die konnten gar nicht so viele Kredite vergeben an Unternehmen oder an Haushalte. Die schwimmen also auch immer noch an Liquidität. Und insofern, und sie können diese Liquidität parken bei der EZB und bekommen dann den Einlagensatz dafür. Im Englischen würde man sagen Discount Rate. Und der liegt eben bei 2,25%, und das ist eigentlich der Leitzins im Augenblick, denn hey, wenn die Geschäftsbank bei der EZB 2,25% bekommt, dann würden sie niemandem einen Kredit für weniger Zins vergeben. Insofern kann die EZB hier trotz der enormen Liquidität weiterhin die Nachfrage über den Zins steuern. Ja, Wertpapierverkäufe, ich habe sie schon angesprochen. Wir hatten da mal in der Spitze, waren das in der Summe die unglaubliche Zahl von 9 Billionen Euro, was die EZB da an Anleihen gekauft hat von den Geschäftsbanken. Mittlerweile sind es, wenn man diese 9 Billionen teilen würde durch die Zahl der Europäer, die im Euroraum leben, sind wir da 350 Millionen. Dann ist das praktisch so, als ob pro Kopf hier Anleihen im Werte von 25.000 Euro gekauft wurden. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Ich hätte mir gewünscht, dass die EZB mir vielleicht diese 25.000 Euro aufs Konto überweist. Ich hätte garantiert, ich hätte da irgendwie einen Konjunktureffekt ausgelöst mit diesen 25.000 Euro. Sie hat das gewählt, das anders zu machen. Ich bin jetzt ein bisschen flapsig, Also das hat natürlich, hätte ja einen enormen inflationstreibenden Effekt gehabt, wenn man das so gemacht hätte. Und diese 25.000 Euro sind ja auch nicht wirklich real wirtschaftlich irgendwie zum Tragen gekommen. Aber nur, dass man das als Größenordnung vielleicht im Kopf hat. Die Devisengeschäfte stehen laut dem Vertrag über die Arbeitsweise der EU auch Werkzeugkasten der EZB. Das heißt, die EZB kann beispielsweise Euro verkaufen und damit den Euro schwächen. Oder sie hat auch Dollar oder andere Fremdwährungsbestände. Wenn sie die verkaufen würde, dann würde das im Gegenzug natürlich den Euro stärken. Aber es ist nicht üblich. Warum ist es nicht üblich? Nein, das gefällt den anderen Zentralbanken nicht, wenn man da in ihr Geschäftsfeld mit sich einmischt und dann irgendwie fremde Währungen schwächt oder stärkt oder so. Also es ist passiert dann, wenn sich mehrere Zentralbanken abstimmen und sagen, wir haben jetzt ein bestimmtes gemeinsames Ziel, dann werden Devisengeschäfte gemacht, aber ansonsten eher weniger. Letztes Instrument, was man auch noch zum Instrument vielleicht zählen muss, ist tatsächlich ja die Kommunikation nach außen. Nicht die, wenn ich als Beobachter ein Research-Paper von der EZB lese, dann hat das ein besonderes Gewicht, weil ich weiß, da sind sehr, sehr viele Experten dahinter, da sind sehr, sehr viele Konjunkturdaten dahinter. Das hat einen anderen Stellenwert als jetzt hier vielleicht Research von mir oder ähnlichen Personen. Und es kann natürlich auch ein Signal für die künftige Politik sein, nicht? Wenn da irgendwelche Reden sind von irgendwelchen Gouverneuren oder so, dann ist das ja möglich, steckt da möglicherweise ein Hinweis auch für künftige Politik drin.
Ja, lieben Dank, Herr Dr. Müller. Jetzt haben Sie uns ja schon so ein bisschen die Instrumente aufgezeigt und sie so ein bisschen erklärt. Dadurch können wir jetzt schon so ein bisschen uns auf das Ziel zubewegen. Welches geldpolitische Ziel verfolgt denn die EZB? Also auch wenn wir jetzt im Hinblick mal auf die anderen Zentralbanken gehen, die Sie ja auch schon angesprochen haben, inwieweit unterscheidet oder inwiefern unterscheidet sich die EZB von anderen Zentralbanken?
Ja, Ziel ist natürlich die Inflationssteuerung und wir hatten lange Zeit ja für die Eurozone das Ziel close to 2% but below 2%. Ja, das war so ein bisschen asymmetrisch, nicht? Die Inflation sollte unter 2% sein, aber nicht weit weg von 2%. Und das hat man tatsächlich geändert und ist jetzt dazu übergegangen, dass man sagt 2% mit einer Abweichung nach oben oder nach unten, die sollte nicht zu groß sein, aber es ist jetzt symmetrisch. Also seit 2021 haben wir hier ein symmetrisches Inflationsziel. Wie ist es bei anderen Notenbanken? Ich glaube, bei der FED, wenn ich mich recht entsinne, da haben wir ein Inflationsziel, was zwischen 2% und 3% liegt. Und die FED ist explizit auch noch da aufgefordert, möglichst für Vollbeschäftigung zu sorgen. Das ist bei der EZB jetzt nur indirekt der Fall, möchte man sagen.
Die Geldpolitik bestimmt ja nicht nur den Leitzins, also die beeinflusst die Kapitalmärkte, die Renditen und auch das wirtschaftliche Klima. Worin unterscheidet sich jetzt eigentlich die Geldpolitik von der Fiskalpolitik?
Ja, also es geht natürlich letztlich bei der Geldpolitik sowohl wie bei der Fiskalpolitik darum, Nachfrage zu schaffen. Also wenn wir uns in einer Situation befinden, wo wir eine Konjunkturkrise haben, weil zu wenig Nachfrage da ist, dann können wir Nachfrage schaffen, einmal über den Weg der Geldpolitik oder wir können den Weg der Fiskalpolitik beschreiten. Man hat früher gedacht, man könnte die Preise am besten über die Geldmenge steuern. Nicht? Wenn man irgendwie auf der einen Seite hat Umlaufgeschwindigkeit und Geldmenge, dann muss das ja zusammen oder miteinander multipliziert genauso groß sein wie das Preisniveau und das Bruttoinlandsprodukt. Das muss ja mit der Geldmenge finanziert werden, nicht? Und dann, wenn ich eine Geldmenge habe, die nur ein Viertel so groß ist wie das Bruttoinlandsprodukt nominal, dann muss jeder Geldschein viermal durch die Hände gehen. Das ist die Umlaufgeschwindigkeit. Wenn die konstant ist, diese Umlaufgeschwindigkeit, dann kann ich mit der Geldmenge praktisch und das Preisniveau steigern, ne? Steuern. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass mit der Umlaufgeschwindigkeit, das ist doch nicht so eine stabile Geschichte, also insbesondere während der Finanzkrise, als man ja angefangen hat, hier im großen Stil Liquidität zu schaffen, hat man gemerkt, das hat eben nicht, die Umlaufgeschwindigkeit ist einfach abgesunken und der Effekt war nicht so groß. Nein, der Effekt ist tatsächlich über die Kreditvergabe. Ich muss mit den niedrigen Zinsen, ist es natürlich ein Anreiz für die Unternehmen, mehr zu investieren, nicht? Sie können sich Geld leihen zu einem niedrigen Zins. Auch Haushalte können sich Geld leihen, wenn es darum geht, sich ein Auto anzuschaffen oder ein Haus zu kaufen und sowas. Insofern ist das der Wirkungskanal. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, auch noch einen weiteren Kanal aufzuzeigen, der im Augenblick nicht besteht. Also ich möchte ein paar Worte verlieren über das sogenannte Helikoptergeld. Das ist eigentlich ein Bild, das der Milton Friedman Ende der 60er Jahre entwickelt hat, um zu zeigen, dass Geldpolitik eigentlich keinen Effekt hat. Er hat sich vorgestellt, Helikopter würfen Geldsäcke über eine Stadt ab und das Einzige, was passiert, ist, dass die Preise steigen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht so. Wenn jetzt wirklich die EZB in der Lage wäre, vor jeder Haustür einen Geldsack zu stellen und wir hätten Arbeitslosigkeit, ich glaube, dann würde das doch über mehr Nachfrage dazu führen, dass die Arbeitslosigkeit sinken würde. Nun ist diese Vorstellung der Geldsäcke vor den Haustüren vielleicht eine etwas unpraktische Vorstellung, aber wie wäre es denn möglich? Naja, wir könnten uns ja vorstellen, dass die EZB das Thema digitalen Euro weiter betreibt. Und da geht es ja darum, dass wir praktisch jeder mit einem digitalen Euro, so wie mit Bitcoins, jetzt statt mit Euros digital bezahlt. Und dann hätte ja die EZB zu jedem Nutzer eine Kundenbeziehung. Ja, und wenn wirklich alle Bürger des Euroraums diese Kundenbeziehung zur EZB hätte, ja, dann hätte doch die EZB die Möglichkeit, jeden Bürger, 1.000 Euro zu überweisen im Fall einer Konjunkturkrise und hätte damit einen wirklich direkten Wirkungskanal auf die Nachfrage. Nicht so indirekt wie über die Kreditzinsen, sondern man hätte da einen sehr direkten Wirkungskanal. Und das wäre dann eben das sogenannte Helikoptergeld. Ja, und das ist eigentlich ein guter Übergang zur Fiskalpolitik. Man könnte natürlich so etwas Ähnliches auch mit fiskalpolitischen Instrumenten schaffen, nicht? Der Trump hat das in seiner ersten Regierung getan während Corona. Der hat den US-Bürgern Steuerchecks geschickt, nicht? Er hat sogar darauf geachtet, dass sein Name da drunter steht, als ob das Geld von ihm kommt. Aber tatsächlich war das ja dann möglicherweise Geld, was die Amerikaner selber erwirtschaftet haben. Der hat also jedem Bürger eine Kopfpauschale, also wirklich jeder wurde da gleich behandelt, ob arm, ob reich. Oft ist es ja so, dass die Reichen dann auf jeden Fall mehr beschenkt werden als die Armen, aber das war tatsächlich nicht so. Von, ich glaube, 1.400 US-Dollar überwiesen. Es gab irgendwie auch mehrere Schecks möglicherweise. Aber jedenfalls, die Idee war eben sehr ähnlich. Jeder kriegt einen bestimmten Geldbetrag. Nur wenn ich das über den fiskalpolitischen Weg mache, dann muss ich natürlich irgendwie eine Gegenfinanzierung schaffen. Dann muss ich irgendwo entweder Ausgaben sparen oder ich muss tatsächlich irgendwo Steuern erhöhen oder aber ich verschulde mich zusätzlich. Ja, das ist dann die dritte Möglichkeit. Aber ich führe eben über diese Gelder Buch. Nur diese Schulden, das sind ja dann auch wieder Staatsanleihen, die könnten natürlich durch die Notenbank gekauft werden. Dann würden sie andere Investitionen nicht verdrängen und hätten praktisch die gleiche Wirkung wie Helikoptergeld. Also was will ich sagen? Ich will sagen, diese Grenzen zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik, die sind gar nicht so fest, die verschwimmen, wenn man jetzt genauer auf das Thema draufschaut. Aber normalerweise, klar, Fiskalpolitik, das sind Steuersenkungen oder Ausgabenerhöhungen, wenn man expansiv denkt oder wenn man eben Inflation senken will und die Nachfrage zurückfahren will, dann muss man die Steuern erhöhen oder die Ausgaben senken.
Ja, Herr Dr. Müller, vielen lieben Dank erstmal zu unserem ersten Teil. Wir haben jetzt wirklich viel über die Struktur der EZB gelernt und haben uns auch sehr, sehr viel Theoretisches schon angeschaut. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche. Da wollen wir so ein bisschen praktischer werden und mal so ein bisschen auch die Rolle der EZB und auch in dem Gefüge uns mal das ein bisschen näher anschauen. Erstmal herzlichen Dank Ihnen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch.
Ich bedanke mich auch nochmal kurz bei unseren Hörern, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Und ich freue mich auf die nächste Woche, wenn wir den zweiten Teil unserer geldpolitischen Serie in Anführungszeichen angehen. Eine schöne Woche Ihnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Disclaimer: Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Bluters Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung, ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form, ist nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung der Bluters Vermögensverwaltung AG zulässig.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Bluters Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.